Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown
49ers. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Outside Zone Talks. Wir haben uns hier heute wieder getroffen, um über die 49ers zu reden, um über das letzte erfolgreiche Spiel der 49ers zu reden. Am gestrigen Sonntag haben die 49ers ihr zweites Spiel in New York absolviert und haben das zweite Spiel in Folge gewonnen, nachdem man ja das erste Spiel gegen die Cardinals relativ unglücklich verloren hatte. Und ja, ich bin erfreut gewesen, wie souverän die 49ers am Ende gewonnen haben. Ich glaube, 36-9 war das Endergebnis. Es war sogar ein Scorigami am Ende, also ein Ergebnis, was es so in der NFL noch nie vorher gegeben hatte. Und ja, ich will auch gar nicht viel mehr dazu sagen, aber Moritz, aufgrund der ganzen Verletzten war das doch dann schon ein relativ überraschend deutlicher Sieg, oder?
Ja, ich meine, wir müssen uns mal vor Augen halten, wir haben ohne Starting Center gespielt, unser vor allen Dingen der wahrscheinlich größte Hit, unser Starting Quarterback, Jimmy Garoppolo war raus. Deebo Samuel ist immer noch auf der IR, der wird jetzt wieder aktiviert nach Woche 3, also jetzt die nächsten Tage und wird dann wahrscheinlich langsam ins Training eingebunden, um dann nicht direkt so gegen die Eagles, sondern gegen die Dolphins aufzulaufen. Am 8. Oktober müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und natürlich George Kittle. Ich glaube, unser wichtigster Spieler in der Offense so hat gefehlt. Jordan Reed hat auch nur die Hälfte des Spiels gemacht, wenn überhaupt. Dann auf der Defensive-Seite natürlich Nick Bosa und Solomon Thomas, unsere zwei wirklich mit der besten D-Liner, die wir haben. Zumindest auch in dieser Saison Solomon Thomas. Trey Greenlaw hat gefehlt, unser Cornerback Nummer 1, Richard Sherman hat gefehlt, unser Cornerback Nummer 3, Akilah Witherspoon hat gefehlt. Die Hälfte unseres Spiels hat Emmanuel Mosley, unser Cornerback Nummer 2, gefehlt, der sich natürlich mit Jack Whiskey-Tart ein bisschen selber rausgeschossen hat, blöderweise. Ja, und das war eigentlich, Trey Greenlaw habe ich wahrscheinlich schon gesagt, aber der hat auch gefehlt. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 16 Starter, irgendwie sowas um den Dreh rum, oder so irgendwie 10 bis 16 Starter haben gefehlt, beziehungsweise auch Rotational Player. Und dass man dann auch so souverän mit 36-9 gegen die Giants gewinnt, ist schon ziemlich erstaunlich. Das Spiel war ja in der ersten Halbzeit noch ziemlich ausgeglichen. Aber in der zweiten Halbzeit hat man dann schon den deutlichen Unterschied zwischen Adam Gase und dem Kyle Shanahan gemerkt, der dann halt doch das Spiel nochmal hat, deutlich in seine Richtung gelenkt.
Ja, ich weiß nicht, Jason Garrett meinst du wahrscheinlich, ne? Den Offensive Coordinator von den Giants?
Nee, ich meinte eigentlich Adam Gase, den Head Coach von den Giants. Ach nee, Entschuldigung. Nee,
letzte Woche.
Jets. Entschuldigung, genau, das habe ich gerade verwechselt. Natürlich, Jason Garrett natürlich.
Da habe ich dich erwischt.
Ja. Du hast wahrscheinlich auch die Petition unterschrieben, dass er gehen soll,
ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich.
Wobei Jets, Giants, hat sich nicht viel genommen gestern, oder David? Ich weiß nicht. Ich fand die schon erschreckend schwach.
Ja, also ne, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gestern dann nach dem Spiel, nachdem ich dann auch noch ein bisschen Red Zone geschaut habe, sehr entspannt und sehr glückselig eingeschlafen. Ich hätte es überhaupt nicht gedacht, dass wir so souverän, also nach letzter Woche, nach der Verletzungsmisere, jetzt auch in dieser neuen Situation dann hervorgehen. Und man muss sich ja dann auch nochmal vor die Augen führen. Die Offense hat jetzt in den beiden Spielen 67 Punkte gemacht. So. Und es fehlen so viele Spieler, die Moritz auch gerade erwähnt hat. Und Moritz, du hattest recht, es sind insgesamt halt 16 Spieler, auf die wir verzichten müssen. Und wir gucken uns das ja gleich im Detail nochmal ein bisschen an. Aber ich muss schon echt sagen, auch die NFC East ist ja so das krasse Gegenbeispiel zu unserer NFC West aktuell, wo alle einen positiven Rekord haben. In der NFC East haben jetzt alle einen negativen Rekord. Die beiden New Yorker Teams sind schon erschreckend schwach gewesen, das stimmt schon. Also ne, kein Touchdown zugelassen, letzte Woche nur ein gegen die Jets. Ich denke, da haben wir das Maximum rausgeholt und hätte ich unter diesen Rahmenbedingungen auf keinen Fall erwartet.
Ja, und letzte Woche muss man auch dazu sagen, das war auch der Touchdown, der dann entstanden ist, auch in der Garbage Time, wo wir dann, glaube ich, schon in der Defense unsere Starter runtergenommen haben oder zumindest die Starter, die noch fit waren, runtergenommen haben und die Jets halt weiter mit der Starting Offense gespielt haben. Was die Giants gestern auch versucht haben, um noch den Score wenigstens ein bisschen freundlicher aussehen zu lassen, was dann auch nicht funktioniert hat. Also das war schon ja eine Machtdemonstration, ne? Und auch schön zu sehen, dass die 49ers nach dem kleinen Rückschlag in Woche 1 so wirklich zurückkommen und einfach mit Geschlossenheit demonstrieren, einfach, dass mit ihnen immer noch zu rechnen ist. Und ich weiß nicht, andere Teams hätten sich da vielleicht aus der Bahn werfen lassen und hätten auch Spiele gegen zugegeben schwache Gegner vielleicht irgendwie ja so gestaltet, dass es ein bisschen enger wird am Ende, aber da gab es sowohl letzte Woche als auch diese Woche in meinen Augen keine Zweifel, wer das bessere Team auf dem Feld ist. Mit diesem Selbstverständnis haben die 49ers auch performt und das ist eben eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, auch, weiß nicht, für den weiteren Verlauf der Saison, dass die 49ers einfach in die Spiele reingehen und wissen, dass sie der Favorit sind, aber auch eben dementsprechend selbstbewusst auftreten und dementsprechend dann auch die Spiele für sich entscheiden. Das ist schon echt wichtig und das stimmt mich auf jeden Fall positiv für die nächsten Spiele. Wenn wir jetzt noch ein bisschen über das Spiel genauer reden, ich weiß nicht, Thema Verletzte, da hatten wir ja letzte Woche in meinen Augen ein sehr, sehr großes Pech eben auf dem MetLife Turf. Diese Woche sah das doch dann deutlich entspannter aus, was für mich auch eigentlich dafür spricht, um ehrlich zu sein, dass es letzte Woche eben nicht unbedingt am Turf lag hauptsächlich, sondern dass da auch einfach viel, ganz viel Pech eben mit reingespielt hat, leider Gottes. Diese Woche, glaube ich, Jordan Reed hatte sich relativ früh verletzt am Fuß, hatte dann noch was am Knie. Der wurde dann wieder reingeworfen zwischenzeitlich, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ansonsten kleinere Verletzungen bei McKinnon, glaube ich, im oberen Rippenbereich. Ein Socha hatte auch irgendwas, meinte Shanahan. Und ich glaube, an der Hüfte war es, bin mir auch nicht sicher. Und Emmanuel Moseley hat eine Gehirnerschütterung davongetragen. Da weiß man auch noch nicht, wie akut das ist. Ich weiß nicht, da sollte man sich jetzt, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Oder David, hast du da was anderes vernommen?
Ja gut, das wird jetzt erstmal, die Untersuchungen werden das zeigen. Also wir nehmen diesen Podcast ja gerade hier am Montagabend, am Tag danach auf. Und in San Francisco ist ja jetzt quasi erst die frühen Morgenstunden. Oder da haben wir es jetzt so um 10 Uhr haben wir es ungefähr. Also die werden jetzt zu den Tests gebracht, wenn sie wieder zurück aus New York gelandet sind. Und dann werden wir sicherlich jetzt im Laufe der Nacht oder spätestens morgen dann die Diagnosen von den Spielern, die du gerade genannt hast, bekommen. Sah wahrscheinlich bei Reed am schlimmsten aus, jetzt zumindest, was man in den TV-Bildern gesehen hat. Aber ich denke, da sollten wir jetzt auch kleine Brötchen backen und schauen, dass es, also was da am Ende bei den Untersuchungen bei rauskommt. Also noch mehr Panikmache brauchen wir jetzt auch einfach nicht. Was das Spiel aber gezeigt hat, ist, finde ich, absolut, dass wir eine unfassbare Kadertiefe haben und dass Shanahan und Lynch ja schon eine Menge in den letzten Jahren getan haben. Also ich habe es eingangs schon erwähnt, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel gestern so zustande kommt. Und gerade wenn wir uns die Offense auch nochmal angucken, die hat absolut gut performt. Und vier Spieler würde ich vielleicht gerne mit euch ein bisschen genauer drauf eingehen, die mir dabei aufgefallen sind. Das heißt nicht, dass die anderen Spieler nicht ihre Leistung gebracht haben, sondern aber die sind definitiv aufgefallen. Und der erste ist dann nach Jordan Reed, nachdem er auch dann ausgewechselt werden musste oder erstmal kurz in der Kabine war und dann zurückgekommen ist, dass ja auch Dwelly sein erstes richtig gutes Spiel für die 49ers gemacht hat und vor allen Dingen auch lange auf dem Feld stand, was ja vorher nicht so der Fall war. Und der ist für mich sehr positiv aufgefallen. Er hat 4 von 4 Catches halt gefangen, hat 49 Yards gemacht, auch in ziemlich wichtigen Situationen. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, wie gut das Tight End Team und oder der Tight End Squad bei den 49ers vertreten ist. Und vor allen Dingen, was da vielleicht auch der Coaching Staff an erfolgreicher Arbeit macht. Und das wäre vielleicht die erste, die erste Position, über die ich mit euch gerne reden würde.
Ja, Ross Trelly auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr, weil wir haben letztes Jahr auch gesehen, da hat er dann an einem Spieler damals Touchdowns gefangen. Aber er war nie so der wirkliche Typ. Also kein Vergleich zu George Kittle, aber das hat er mir gestern irgendwie anders bewiesen. Er hat einen Ball gefangen, ich glaube, das war der zweite Catch, den hat er für 10 Yards, dann daraus insgesamt 25 gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch sichere Hände, war oft offen. Hat auch sehr, sehr gut geblockt, muss man sagen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall mit das beste Spiel, was er je für uns gemacht hat und stimmt mich positiv, dass wir, wenn alle gesund sind, das beste Teil im Trio der NFL haben.
Ja, absolut. Also war eine sehr, sehr positive Erscheinung gestern. Ross Trelly hatte ich so ein bisschen oder ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also konnte er jetzt auch wenig für, weil Jordan Reed, wenn er fit ist, glaube ich, wird er auch in der NFL bei vielen anderen Teams Starting Tight End spielen. Dass er leider ein bisschen verletzungsanfällig ist, haben wir gestern gesehen. Und dass man dann noch wie einen wie Ross Dwelly in der Hinterhand hat, würde auch behaupten, dass es Teams gibt in der NFL, die Titans haben, die allesamt jetzt nicht schlechter sind, aber auch nicht unbedingt besser sind als Ross Dwelly. Also man ist da schon wirklich sehr, sehr gut besetzt. Kyle Shanahan hatte auch irgendwie ja keine Skrupel, eben auch solche Leute, die dann auch aus der dritten oder vierten Reihe kommen, einzusetzen. Das war schon wirklich eine sehr, sehr positive Erscheinung. Ich weiß nicht, ein Name fällt mir da noch ein, das ist Charlie Werner, der ist ja so der vierte Tight End im Bunde. Das ist so ein ganz kleiner Kritikpunkt vielleicht, der wurde ja vorher angepriesen als einer der besten Blocking Tight Ends. Der ist mir gestern in ein oder anderen Situation was heißt negativ aufgefallen, aber da ist habe ihn eben nur wahrgenommen, wenn er mal einen Block verpasst hat oder sowas. Ich glaube, die PFF-Grade von ihm war jetzt dementsprechend auch nicht überragend. Der hatte, glaube ich, eine Run-Blocking-Grade von 40 oder so. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, aber da will ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. Der ist eben Rookie und alleine, dass er Einsatzzeit bekommt, zeigt ja auch, dass der Coaching-Staff ein gewisses Vertrauen in ihn hat. Und da sollte man sich, glaube ich, nicht allzu große Sorgen machen. Und wie gesagt, die Titans insgesamt, das ist schon eine sehr, sehr homogene Gruppe. Ich weiß nicht, allgemein gestern, glaube ich, hatte Nick Mullens 10 verschiedene Receiver, die er angeworfen hat im Spiel. Also der hat den Ball unglaublich gut verteilt. Und an sich war es auch in meinen Augen mit das beste Spiel, was Nick Mullens für uns an der Center gemacht hat. Oder Moritz, wie siehst du das? Das sah schon sehr stabil aus, oder?
Das sah sehr professionell aus. Er hat nicht wirklich wie ein Backup-Quarterback gewirkt, er hat für mich gewirkt wie einer der Top 15 Quarterbacks der NFL. Natürlich sind jetzt so die Giants, gegen die wir gespielt haben. Die Giants hatten nicht wirklich viel Tape von ihm, was sie von Jimmy Garoppolo eventuell gehabt hätten. Auch wussten sie nicht, wie sie sich auf ihn wirklich einstellen soll, weil er dann doch ein bisschen ein anderer Spielertyp ist, obwohl er sehr ähnlich ist zu Jimmy Garoppolo. Aber man hat es auch in der PFF-Grade gesehen, dass es nicht wie im Garoppolos ersten Start dieser Saison gegen die Cardinals nur so ein Stat-Ding war. Sondern er wurde auch vom PFF mit einem 81er Grade, also sehr, sehr guten Grade eigentlich, ausgezeichnet.
War bester Spieler der Offense.
Bester Spieler der Offense, okay, genau, ja. Und es stimmt mir eigentlich sehr, sehr positiv, dass wir einen sehr guten Backup haben für diese Saison. Ob wir ihn nach der Saison natürlich dann halten können. Weiter hinaus hoffen wir auf jeden Fall, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Mir hat aber halt gefallen, seine Würfe waren immer on point und er hat auch vor allen Dingen den einen Catch gegen Ayuk, wo Lars und ich noch drüber geschrieben haben. Wir haben beide gedacht, er wäre jetzt intercepted gewesen, aber nee, durch die Hände vom Linebacker durch. Hat so einen richtigen Laser geworfen. Und da kommen wir auch zum nächsten Spieler eigentlich schon, und zwar Brandon Ayuk. Ich glaube, der hat uns allen gezeigt, warum er doch ein First-Round-Pick war dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also Lars hat gerade über die Rookies gesprochen. Next Man Up, so, das war das Spiel für Ayuk jetzt. Der hatte die meisten Targets auch bekommen von Mullens mit 8 Stück, 5 Receptions gehabt, 70 Yards gemacht und halt auch nochmal ein paar Carries quasi gelaufen dann auch. Und hat mich sehr persönlich für ihn gefreut, dass er dann auch noch den Touchdown natürlich sich erlaufen hat. Und der hat absolut gezeigt, was in ihm stecken kann. Das sind jetzt auch Situationen, die gar nicht zustande gekommen wären, höchstwahrscheinlich, wenn es halt nicht diese Verletztenliste bei uns geben würde. Natürlich hätte er gespielt. Man hat es jetzt auch bei anderen gesehen, gestern bei den Cowboys. CeeDee Lamb wird ja doch das eine oder andere Mal schon auch angespielt und bekommt viel Spielzeit. Aber in der Form wäre das bei uns sicherlich nicht gewesen. Und da hat es mich wirklich sehr persönlich gefreut, dass das Ganze so gelaufen ist gestern, wie es gelaufen ist. Also er hat einen sehr stabilen Eindruck gemacht und hat natürlich auch gleich viel Vertrauen von Mullens bekommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie der sich über die Saison auch noch weiterentwickelt.
Ich muss sogar sagen, und zwar im ersten Drive direkt hatte er 2 Carries bekommen und mich jetzt direkt an Debos erste Spiele erinnert. Das war ja auch Debos mit Jay. Kyle Shanahan gibt ihm erstmal den Ball so einen kleinen Endaround, um mich so ein bisschen reinzubringen, dass er mal ein bisschen auf NFL-Niveau kommt. Aber ich muss sagen, von den Catches her und von den Händen her hat er mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Und zwar vielleicht sogar ein Stück besser, als mir Debo Samuel letztes Jahr im ersten Spiel gefallen hat. Oder was meint ihr da?
Ja, ich erinnere mich. Also Samuel hatte in den ersten Spielen auch kleine Drop-Probleme. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er ständig jeden Ball hat fallen lassen, aber da waren schon ein paar Pässe bei, wo ich dachte, die kann er fangen. Auch bei diesen Slants, die er so so die Spezialität von den beiden sind, ne? Vor allem nach dem Catch machen die ja da ihre Yards. Und da sah Ayuk schon sehr, sehr gut aus. Ne? Also du hättest, glaube ich, gestern niemals gesagt, dass das ein Rookie ist, der da rumgelaufen ist. Das sah schon alles sehr gekonnt und irgendwie auch sehr routiniert aus, was er da gemacht hat. Also wie gesagt, gute Routen, gute Hände. Bei den Endarounds sah es wirklich fast für mich aus, als wenn da Debo Samuel rumläuft. Also hättest du dem nicht die 11 gegeben, sondern die Nummer von Samuel, dann glaube ich, hätte ich es auf den ersten Blick ehrlich gesagt nicht erkannt. Und das war schon wirklich eine sehr, sehr vielversprechende Leistung. Freut mich auch dahingehend, dass das ja doch dieser Receiver-Pick oder Nicht-Pick an 14 ja doch häufig stark kritisiert worden ist, dass man da nicht mit Jerry Jeudy oder CeeDee Lamb gegangen ist, sondern eigentlich mit dem Kyle Shanahan-Guy an der Stelle, mit Brandon Ayuk, den man dann erst an 25 geholt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert, wo Kyle Shanahan im Draftroom gezeigt wird und er nur sich selber ein High Five gibt quasi, weil er sich so sehr darüber freut, Brandon Ayuk jetzt im Team begrüßen zu können. Also man hat gestern erste Ansätze gesehen und ich sag mal so, wenn er jetzt noch Debo Samuel zurückkehrt, nicht gegen die Eagles leider, aber dann gegen die Dolphins eventuell, die beiden zusammen, also da hat Kyle Shanahan auf jeden Fall, glaube ich, relativ viel Spaß beim Gameplan und auch dann während des Spiels, während er die Plays callt. Das ist schon nochmal was anderes, glaube ich, dann. Und ja, hoffen wir, dass er Emmanuel Sanders irgendwie vergessen machen kann. Und ich weiß nicht, eine Sache noch zum Thema Nick Mullens, zum Thema Quarterbacking, die auch jetzt bei uns aufgekommen ist, um es nochmal aufzugreifen. Ich weiß nicht, David, viele haben auch natürlich nach so einem Spiel von einem Quarterback gefordert, wieso soll Mullens nicht direkt weiterhin Starter bleiben? Ich weiß nicht, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, dass das ja wahrscheinlich nicht so sein wird, oder?
Ja, also ich hatte es ja schon, als wir vor der Saison über die Quarterbacks oder über die Offense gesprochen haben, erläutert, dass meiner Meinung nach, dass einer, wenn nicht sogar der beste Backup-Quarterback in der NFL mit ist. Das hat er gestern bewiesen. Dass er aber das Zeug auch auf lange Sicht als Starting-Quarterback bei den 49ers hat, das ist nach einem Spiel halt schon sehr vage, dann darüber zu sprechen. Also wir werden jetzt sehen, wie er sich die nächsten Spiele macht. Wir hoffen natürlich, dass Garoppolo so schnell wie möglich jetzt zurückkommt, aber das ist ja auch nicht 100% klar, zu welchem Spieler jetzt zurückkommen wird. Und es ist ja auch noch so, dass er ja auch undrafted war früher, und bei Quarterbacks ist das ja nicht immer ein so gutes Zeichen, dass man dann auch überall auf der Liste steht. So. Ich kann mir aber mittlerweile vorstellen, weil er ja jetzt in einem System Shanahan auch schon mittlerweile 4 Jahre spielt, das verinnerlicht hat und auch der Coaching-Staff attestiert ihm ja, der beginnt jedes Training, jede Woche so, als ob er das Starting Quarterback ist. Also er bereitet sich genauso vor, wie Garoppolo das tut, so wie man das halt von jemandem erwartet, der einspringen muss, und letzte Woche war es ja dann auch soweit. Aber man sollte halt, denke ich, schon die Kirche im Dorf lassen. Ich halte auch viel von ihm. Ich habe auch überlegt, so, oh, nach dem Spiel gestern, die Diskussionen kommen sicherlich auf. Ich war auch jemand, der gesagt hat, oh, das war ja eine ziemlich gute Leistung. Und das war auch eine Leistung, die einige Spiele zumindest von Garoppolo auch überstrahlt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Aber auf lange Sicht gesehen, auf die Stats, die Garoppolo hat, auf bestimmte andere Attribute, die er mitbringt, ist er vielleicht doch nicht der Starting Quarterback, so wie das jetzt ein paar vielleicht gemutmaßt haben.
Ich glaube, es ist noch sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube, er könnte wirklich ein Starting Quarterback werden, irgendwo in der NFL. Vielleicht so ein bisschen der Nick Foles-Typ auch, sein Namensvetter, so ein bisschen in seine Richtung hätte. Aber das würde einfach keinen Sinn ergeben, ihn jetzt als Starter zu setzen mitten in der Saison. Wir müssen uns mal vor Augen halten. Ja, er hat gestern ein gutes Spiel gemacht, aber er hat auch, wie ist das schon mal eingesprungen, in der Saison 2018, und da hat er deutlich weniger Spiele gewonnen, als es dann Jimmy Garoppolo getan hat. Und wir sind auch gerade mitten in unserem Super Bowl Run, also in unserem Super Bowl Fenster, um ehrlich zu sein, genau. Und jetzt mitten im Super Bowl Fenster einen Quarterback auszutauschen, der nicht wirklich besser ist als Jimmy Garoppolo, das macht für mich einfach nicht wirklich Sinn. Und auch erst nach diesem Jahr Free Agent, wenn er jetzt die Saison weiterspielen würde als Starter und würde wirklich abliefern, dann würde er auch einen guten Vertrag haben wollen. Das macht es halt für mich dann...
Ja, das ist die große Frage dann, ne? Ja. Was jetzt auch nach der Saison mit ihm passiert. Du hast es gerade erwähnt, nächstes Jahr Free Agent. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade vielleicht auch die Teams, gegen die wir jetzt gespielt haben in den letzten zwei Wochen, so, dass die wahrscheinlich oder auch andere Teams dann auch ein Auge auf ihn geworfen haben. Und das ist ja auch keine Neuigkeit. Das wurde ja jetzt auch, oder in den letzten Off-Seasons, war das immer mal wieder ein Thema, dass der eine oder andere oder das ein oder andere Team auch sich Nick Mullens mal ein bisschen genauer angeguckt hat.
Auf jeden Fall. Mir wäre es sogar lieber gewesen, wenn er nicht so gut gestern gespielt hätte und mir trotzdem das Spiel gewonnen hätte, dann wäre vielleicht, oder generell jetzt auch die Zukunft nicht so gute Zahlen abliefern würde, dann würden wir vielleicht ein bisschen günstiger zurückbekommen.
Das stimmt. Wer mir noch positiv aufgefallen ist, ist natürlich unser Zwei-Touchdown-Mann Wilson Jr. So, ist ja irgendwie dann unser vierter Running Back, wenn man das in Shanahans System überhaupt so sagen kann. Hat ein super gutes Spiel gemacht. Ich bin da auch sehr zufrieden, wie das wieder gelaufen ist. Das ist wieder auch ein unfassbar gutes Merkmal an dem System, dass ganz genau geguckt wird, welche Spieler kommen dafür in Frage für unser System. Und das ist genau das, was Lars auch gerade gesagt hatte mit Duke dass der halt der Wide Receiver wahrscheinlich ist oder zumindest jetzt den ersten Anschein nach, dass es auch wirklich ist, der in unser System reinpasst. Und genauso ist es halt bei den Running Backs. Nachdem McKinnon ja auch sich Einigkeit eingefangen hatte, ist Wilson Jr. Ein bisschen öfter noch mit aufs Feld gekommen und er hat das Spiel über 69 Yards gemacht, die zwei Touchdowns und hat in der zweiten Halbzeit echt für Furore gesorgt.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß nicht, willst du erst? Habe ich dazu noch. Mir ist es auch aufgefallen, also Jeff Wilson, ich weiß nicht, ich glaube, es war, als er, glaube ich, einen Touchdown gefangen hatte, wo dann die Kommentatoren auch bemerkt hatten, irgendwie, dass das der vierte Running Back bei den 49ers wäre, aber der doch durchaus besser spielt als manche Starter von anderen Franchises. Insgesamt muss ich sagen, das Laufspiel hat mir gestern nicht so gut gefallen. Wenn ich mir hier so die reinen Stats angucke, der längste Run, den wir hatten, war von Ayuk, 19 Yards. Ansonsten McKinnon 14 Carries, 38 Yards, 2,7er Average. Jeff Wilson 12 Carries für 15 Yards, auch nur 1,3er Average. Das Running Game an sich, gut, wir haben dann, glaube ich, drei Rushing Touchdowns gemacht am Ende. Das hat das so ein bisschen überstrahlt dann natürlich. Aber an sich hat mir gestern das Blocking nicht so hervorragend gefallen. Dementsprechend gut hat halt eben der Pass funktioniert, deswegen will ich da jetzt gar nicht groß drauf rumreiten. Kyle Juszczyk hatte ich gesehen, hatte gar nicht mal so eine gute PFF-Grade, auch was das Run-Blocking anging. Also, aber da, wie gesagt, will ich mir jetzt keine Sorgen machen. Wir hatten auch letztes Jahr so Spiele, wo der Run nicht so gut funktioniert hat. Trotzdem ist es ein elementarer Bestandteil von Kyle Shanahans Spiel und wird auch gestern dazu beigetragen haben, dass unsere Plays weiterhin unberechenbar bleiben und wir da auch übers Play-Action-Spiel ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind. Und umso besser, wie gesagt, hat der Pass funktioniert. Ich glaube, da hatten wir eine durchschnittliche, ich glaube, Mullens hat pro Versuch fast 10 Yards gemacht. Also der hatte 36 Pass-Attempts, hat 343 Yards gemacht. Das sind 9,5 Yards pro Versuch. Das ist schon richtig, richtig gut. Das ist fast jedes Mal ein First Down, mehr oder weniger mit einem Pass. Das hatte Kyle Shanahan auch gesagt, dass er zum Teil sogar überrascht war, dass die Drive so lange ging, weil wir hatten ja enorm hohe Time of Possession gestern. Die Giants sind ja quasi gar nicht zum Zug gekommen. Das war auch erstaunlich. Und er hatte gesagt, dass die Drives eben so lange gingen, dass es zum Teil für ihn recht schwer war, auch da jetzt die passenden Plays zu callen die ganze Zeit, weil er es gar nicht gewöhnt ist, irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, 17 Plays zu callen in einem Drive. Und da hat er auch nochmal Nick Mullens gelobt in dem Zusammenhang. Und das war schon wirklich eine gute Leistung. Ich weiß nicht, Jeff Wilson auf jeden Fall. Jared McKinnon hat mich auch sehr gefreut, dass er da noch einen Rushing Touchdown erzielt hat. Und ich glaube, im Passspiel waren die Running Backs gestern besser eingebunden als im Laufspiel. Aber auch das ist halt so eine Fähigkeit von den Running Backs in unserem System oder in unserem Kader, dass du die da alle ohne große Bedenken zu haben irgendwie auch mal wide aufstellen kannst oder aus dem Backfield Routen laufen lassen kannst. Ich erinnere mich an den einen relativ tiefen Pass auf McKinnon, der, glaube ich, eine Swing-Route gelaufen ist oder sowas. Oder eine Wheel-Route war es. Und den Miles, den man da perfekt hinlegt. Also das hat gestern richtig Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, Jermichael Hasty, da hatten wir ja auch drauf gewartet, Moritz, ne? Der hatte dann, glaube ich, auch noch zwei Catches oder sowas.
Ja, und ich habe mich sehr, sehr gefreut für ihn.
Ja, ich auch. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft noch, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch.
Und um die Offense vielleicht auch abzuschließen, gab ja nicht nur positive Dinge gestern, sondern es gab auch eine sehr katastrophale Geschichte gestern. Und das war unser Longsnapper Nelson. Ich habe mir vorhin auch nochmal die Highlights angeguckt und schon beim ersten Field Goal, was geschossen wurde, hat er dann halt auch viel zu hoch gesnappt. Und das hat sich ja dann durch das ganze Spiel, bis er dann halt nicht mehr ran durfte, auch weiter durchgezogen. So, was war mit dem los? Also da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Also das ist ja ein Typ, der irgendwie seit 6, 7, 8 Jahren in der NFL und vor allen Dingen auch für uns die Longsnaps spielt, nie irgendwie in irgendeine Richtung negativ großartig aufgefallen ist und dann so ein katastrophales Spiel macht. Und man hat ja auch gemerkt an der Sideline, dass er damit auch hart zu kämpfen hatte.
Auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall gemerkt, irgendwas bedrückt ihn, es ist nichts Körperliches, er hat irgendwie seine Psyche ist nicht wirklich da, also nicht richtig. Er war so ein bisschen gegenwärtig, vielleicht ist irgendwas Schlimmes passiert, wir wollen es nicht hoffen. Aber ich denke schon, dass Kai Shanahan, wenn was sein sollte, verzeihen würde. Ich habe gestern auch zu Lars geschrieben, auch, wenn er so weitermacht, dann ist er vielleicht beim nächsten Spiel nicht mehr auf dem Roster. Das ist halt gut und gang und gäbe bei so Longsnappern oder auch Kickern. Aber wenn da irgendwas vorgefallen ist, sonst hat er uns nie außen vor gelassen, sonst hat er uns immer gut gedient und da will ich jetzt auch nicht lange rummachen, abhaken, weitermachen. Aber um nochmal aufs Thema Offense zu kommen, vielleicht sagen, auf das Thema Run-Game vor allen Dingen, ich habe eigentlich schon erwartet, dass das Run-Game wirklich nicht so gut funktionieren wird, man hat es auch gestern gesehen, die Giants haben die Box sehr vollgestellt, teilweise mit 8 Leuten, weil sie einfach gedacht haben, oh, wir haben Backup-QB, wenn die uns besiegen, dann nicht über das richtig gute Laufgame von den 49ers, sondern dann müssen sie uns mit dem Backup-QB in der Luft besiegen. Das BDN, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht weiß jemand, was das bedeutet. Das dann auch getan hat, war halt blöd.
Ich weiß es, ja. Ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist, deswegen sage ich es lieber nicht. Ne?
Ja. Das wäre jetzt also auch schon noch mein abschließender Kommentar zu Offens gewesen.
Ja, zu Kai Nelson vielleicht noch ganz kurz. Also ich fand es interessant gestern, ne? In der Sideline, glaube ich, die Kommentatoren meinten auch, dass George Kittle und ich glaube Mitch Wisnowski auch versucht haben, ihn irgendwie zu trösten oder mit ihm zu sprechen oder so, aber er sich dann irgendwie auch isoliert hatte von seinen Teamkollegen an der Sideline, also er dann alleine da stand. Und ich habe selten, glaube ich, in einem Spiel so oft einen Longsnapper eingeblendet gesehen wie gestern. Und es war ja wirklich, glaube ich, jeder Snap, der da irgendwie also misslungen war. Ich glaube, den letzten hat dann sogar Justin Skule gemacht, unser letztjähriger 6- oder 7-Runden-Pick auf Tackle. Und das sah dann eigentlich ganz gut aus beim letzten PAT. Und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn jetzt das vorgefallen ist, um Gottes Willen, da will man da jetzt natürlich nicht irgendwie den Kopf fordern oder sowas. Kyle Shanahan hat irgendwie danach gesagt, er hätte die Snap-Yips gehabt. Ich weiß nicht, wer das kennt vom Golf. Da gibt es auch von Charles Barkley, dem ehemaligen Basketballer, hervorragende Videos. der kann die Probeschwünge überragend machen, aber dann, während er den Golfschwung ausführt, hat er eine absolute Störung im Bewegungsablauf und kann die Golfschläge nicht vernünftig durchführen. Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gehört, dass es das bei Longsnaps geben soll, aber hoffen wir mal nicht, dass es so endet, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber die 49ers haben ja sogar auch an ihn festgehalten, als er, glaube ich, eine ziemlich lange Suspension hatte. Da gab es letztes Jahr ein bisschen Theater, weil die alle anderen Longsnapper, die man dann da ausprobiert hat, irgendwie auch nicht das Wahre waren und man dann wirklich sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass Nelson zurückkehrt und dementsprechend zuverlässig war er eben und dementsprechend wichtig auch für diese Chemie zwischen den drei Special-Teamern. Deswegen hoffe ich einfach, dass es jetzt irgendwie eine Ausnahme war und dann am Ende in den nächsten Spielen einfach wieder gewohnt zuverlässig punten wird, beziehungsweise snappen wird. Punten mussten wir gestern übrigens auch nicht.
Zero Punts
geben. So gut sah das aus. Genau, Zero Pounds Given gestern. War ich auch ganz glücklich drum, weil ich weiß nicht, also bei einem Field Goal daneben, okay, das kann ja nochmal passieren, aber wenn dann wirklich ein Punt geblockt wird oder so wie es schon in Woche 1 passiert ist, wo es meines Erachtens nicht am Snap lag, vielleicht muss man sich das nochmal angucken, ob das da auch was mit zu tun gehabt hat, aber ich meine nicht. Da denke ich, wenn dein Longsnapper nach so einem Spiel dein größtes oder eins der größten Gesprächsthemen ist, glaube ich, dann hast du vieles richtig gemacht.
Ich denke auch. Und vielleicht zu dem Punt nochmal oder zu dem Spiel ohne Punt. Das haben die 49ers übrigens das letzte Mal 1993 geschafft. Und ein anderer Stat, der gestern noch aufgekommen ist, der auch jetzt nochmal mit Nick Mullins zu tun hat, der ist der erste Quarterback von uns seit Joe Montana, der über 220 Yards in 9 aufeinanderfolgenden Spielen geschafft hat. Und das sollte, denke ich, ein guter Abschluss für die Offense sein. Und wir haben, denke ich, im Rahmen unserer Möglichkeiten der 49ers aktuell, war das schon echt eine stabile Leistung.
Ja, absolut. Ne? Und ja, wenn wir die Offense abschließen wollen, dann kommen wir automatisch natürlich zu der Leistung der Defense, die mich gestern, um da jetzt mal einzuleiten, wirklich auch positiv überrascht hat. Wir haben ja eben die ganzen zahlreichen Verletzten aufgezählt. Man muss dann wirklich gucken, auch was für Leute dann da eingesprungen sind. Ne? Also wenn du vorne anfängst in der D-Line, Dion Jordan ist von der Practice Squad gekommen, Ezekiel Ansah war bis davor noch nicht mal unter Vertrag, der hat da gespielt. Gut, Kerry Hyder hat jetzt die letzten Wochen schon einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Mit Javon Kinlaw hat ein Rookie gespielt. Kevin Givens war letztes Jahr undrafted. DJ Jones war angeschlagen. Also das war schon nicht unbedingt sogar die zweite Reihe, weil auch in der zweiten Reihe fällt mit Thomas wer aus, ist Ronald Blair noch verletzt, sondern fast schon die dritte Garde der D-Line. Auf Linebacker haben wir auch mit Aziz Al-Shaair gespielt, statt mit Dre Greenlaw. Und auch bei Cornerback, da ist Sherman bekanntlich ausgefallen. Witherspoon wurde auf Inactive gesetzt vorm Spiel, sodass damit Jason Verrett, der glaube ich vor 5 Jahren das letzte Mal mehr als 2 Spiele gemacht hat in einem Jahr. Und auf der anderen Seite, wer hat da gestartet? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich meine, Emmanuel Mosley war es, der sich dann sogar noch verletzt hat, sodass dann Dontay Johnson gespielt hat, von dem wir ja bekanntlich noch nicht so viel Gutes gesehen haben in seiner NFL-Karriere bei den 49ers. Auch gestern nicht unbedingt, das stimmt, ja. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man sich einfach vor Augen führt, was da für Leute auch in der Defense gespielt haben und dass man da wirklich keinen Touchdown, du hast es gesagt, David, zugelassen hat. 9 Punkte am Ende, ich glaube, die Giants, hatte ich gelesen, waren nicht einmal über unserer 29-Yard-Line. Das ist irre. Also das ist mit dem Personal einfach wirklich eine sehr, sehr, sehr bemerkenswerte Vorstellung. Auch wenn gesagt wird, es sind eben nur die Giants gewesen. In den ersten 2 Spielen haben aber auch eben in Anführungsstrichen nur die Giants es auch geschafft, zumindest in den Spielen kompetitiv zu bleiben. Also ich erinnere mich, Woche 2 gegen die Bears war es, glaube ich, das haben sie recht knapp verloren, oder das Spiel. Die Bears sind jetzt auch 3-0. Also ich will jetzt nicht die Giants irgendwie stark reden oder so. Das war schon gestern wirklich auch mal wieder eine sehr, sehr schwache Leistung. Auch in meinen Augen von Daniel Jones. Aber trotzdem musst du erstmal als so gebeutelte, personell gesehen, gebeutelte Defense erstmal so eine Leistung abliefern. Ich war da auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht. Ich weiß nicht, Moritz, wie hast du es gesehen, die D-Line? Wer hat dir da so am besten gefallen?
Also jetzt mir persönlich waren es Kerry Hyder und Javon Kinlaw. Kerry Hyder hat von PFF nur ein, was war es genau, ich glaube ein 49er Grade bekommen. Habe mich sehr, sehr gewundert, dass ihr wahrscheinlich mit einigen müsst, Sacks bzw. Tackles zusammenlegen, aber er hat halt wieder den Quarterback sehr, sehr gut unter Druck gesetzt, also wirklich sehr, sehr gut. Hat den First-Round-Pick, Andrew Thomas, ich glaube, Second- oder Third-Overall-Pick für den vollen Giants, oder irgendwie sowas, also ziemlich früh aussehen lassen wie sonst noch was, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und von Javon Kinlaw, ich bin einfach massiv begeistert von ihm. Wenn man sich jetzt die normalen Stats in Anführungszeichen anschaut, würde man sich denken, 3 Spiele, kein Sacks, was ist damit jetzt los? Aber er hatte einige Pressures gestern, ich glaube 2 oder 3. Und ich habe jetzt heute Morgen auch nochmal auf Instagram ein paar Videos von ihm gesehen. Puh, also wenn er den letztjährigen Second-Round-Pick von Giants, wirklich einen guten Guard, Will Hernandez, hat er aussteigen lassen und auch outmuscled wirklich teilweise. Dass alles zu spät war. Und ich glaube, mit Javon Kinlaw haben wir einen sehr, sehr guten Pick gemacht. Oder was denkt ihr da?
Ja, ich fand auch, dass die D-Line für die Möglichkeiten, die wir da aktuell haben, gut performt haben. Und Kinlaw, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht mein Hauptaugenmerk jetzt in der Defense immer gegeben. Das, was ich gesehen habe, da teile ich deine Meinung. Wer mir aber jetzt außerhalb der D-Line noch aufgefallen war oder sehr positiv dann doch aufgefallen ist, Lars, du hattest es gerade erwähnt, dass er ja ziemlich wenig Spiele für uns eigentlich bisher gemacht hat, war Verrett so. Und da könnte ich mir eigentlich sogar vorstellen, dass das auch eine Option, natürlich war das jetzt auch wieder nur ein Spiel, vielleicht für die kommenden Spiele auch sein wird, dass der vielleicht doch den ein oder anderen Einsatz dann noch mehr bekommt. Weil das, was wir gestern von ihm gesehen haben, war schon für einen Cornerback auf der Position mit der Spielerfahrung der wenigen, die er hat, auch eine vernünftige und gute Leistung. Und die Giants wurden im Passing Game unter 100 Yards gelassen. Und das ist halt, das macht man auch nicht alle Tage.
Ja, auf jeden Fall. Lars und ich haben, glaube ich, gestern kurz drüber gesprochen im Teamspeak in der ersten Halbzeit vom Spiel. Wir haben drüber gesprochen, Jason Red, wirklich gutes Spiel gehabt. Ich erinnere mich nur an den einen tiefen Pass, den er gut gecovert hat gegen Slayton, war es, glaube ich, und den einen Slant, den er rausgenockt hat. Und ich habe gestern schon gesagt, er hat auch eine PFF-Grade von, lass mich mal raussuchen, was war es denn genau? Das war einer auf jeden Fall der besten, 75,3, also unser Nummer 5, der sechstbeste gerankte Defense-Spieler, den wir gestern hatten auf dem Feld. Und ich habe auch gestern gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er nächste Woche auf jeden Fall eine Starter-Position einnehmen wird. Entweder neben Mosley oder neben Witherspoon, je nachdem wie fit Mosley oder Witherspoon sind. Und auch zumindest ein bisschen in den Mix reinkommen, wenn Richard Sherman wieder da ist. Also er hat mir deutlich besser gefallen, als es zum Beispiel Witherspoon bisher hatten, ist das so. Oder was meint ihr da?
Ja, absolut. Also ich war ein bisschen stutzig, als im Trainingscamp die News rauskam, dass er neben Sherman auch trainiert hat im First Team. Da dachte ich, okay, das ja, habe ich einfach nicht viel von gehalten, ne? Weil er letzte Saison, als er dann da reinkam gegen die Steelers, so unglaublich alt und rusty, also rostig aussah, das war schon nicht mehr lustig. Also da dachte ich wirklich, wenn du den noch einmal irgendwie aufstellst, da musst du nur einmal eine lange Fahne probieren und der ist durch, der Gegenspieler. Also das, was er da gestern gespielt hat gegen Darius Slayton, der jetzt auch nicht der schlechteste Receiver ist, ne? Das hat mir schon außerordentlich gut gefallen. Und er hat auch mit einer Körperlichkeit und einer Physicality, also Physis gespielt, die mir sehr gefallen hat. Wirkte sehr explosiv und hat auch wirklich gut Mann zu Mann da mitlaufen können. Da war ich wirklich positiv überrascht. Ich hoffe einfach, dass er sich nicht verletzt und denke auch, dass er dann nicht unbedingt vielleicht Emmanuel Mosley als zweiten Corner verdrängen kann, aber definitiv ja, neben Mosley sollte er fit werden, starten sollte, solange Sherman noch nicht zurück ist. Und ja, wer weiß, ne? Im Laufe der Saison kann sich ja noch viel ergeben. Und ich sag mal, ein fitter Jason Verrett auf seinem Niveau von 2015. Ich weiß nicht, ob er da nochmal hinkommen wird. Ich weiß nicht, ob er All-Pro war, aber ich glaube, im Pro Bowl stand er. Wenn er so nochmal spielen könnte oder zumindest annähernd da rankommen würde, würde es den 49ers schon einen enormen Push verleihen. Und ja, ich weiß nicht, da wurde ich auch so ein bisschen eines Besseren belehrt, muss ich ehrlich gestehen, weil es wurde ja oft und lange darüber debattiert, warum die 49ers nichts auf der Defensive-Back-Position gemacht haben. Und dieses Vertrauen, was man da jetzt scheinbar in Jason Verrett und auch Emmanuel Mosley etc. hatte, bis jetzt zahlt sich aus. Muss man abwarten, wie sich das dann verhält gegen ein bisschen passstärkere Offenses, wie zum Beispiel die Seahawks oder so. Die ja mit Jeff Koch, Russell Wilson da aktuell für jede Defense da komplett auseinandernehmen. Also da darf man wirklich gespannt sein, wie das dann aussieht gegen solche Gegner. Aber da freuen sich ja die Spieler auch meistens drüber, ne? Weil diese größten Herausforderungen spornen dann ja doch mit am meisten an. Also Jason Verrett wirklich eine sehr, sehr positive Erscheinung gestern. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir hat Kwaski Tart auch wirklich gut gefallen, der ja auch im letzten Vertragsjahr ist. Der hatte da einige auffällige Plays. Ich glaube, einmal hat er knapp eine Interception verfehlt. Und ansonsten, wenn ich hier noch ganz groß auf meinem Zettel stehen habe, Fred Warner, ne? Also das war gestern auch wieder wirklich eine bockstarke Vorstellung. Der unterstreicht für mich immer mehr seinen Status als einer der besten Linebacker in der Liga. Vor allem in Coverage sieht das wirklich unglaublich gut aus. Also wie er da gestern die Route gelesen hat, von Evan Engram war es, glaube ich, das war, ja, besser kannst du es nicht spielen. Und ich glaube wirklich, dieses Jahr sollte dann auch mal ein All-Pro-Vote drin sein.
Auf jeden Fall. Und zu diesem Play, was du gerade ansprichst mit dem Pick von Fred Warner, habe ich auch eine witzige Anekdote. Und zwar haben Fred Warner und Jack Christie-Tart sich exakt dieses Play öfters angeschaut in der Vorbereitung auf die Giants. Und Jack Christie-Tart hat sogar noch, bevor das Play losging, zu Fred Warner gesagt, ey, genau das Play kommt jetzt. Und Fred Warner wusste genau, wo er hinlaufen muss, dass er den Ball bekommt. Man muss sagen, der Quarterback der Giants, Daniel Jones, der sah echt nicht gut aus bei dem Play. Er hat, glaube ich, Fred Warner vielleicht als Receiver gesehen oder als Tight End, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch, wie Sam Darnold seinem ersten Start der Karriere Geister gesehen, aber den hätte er auf jeden Fall nicht werfen dürfen.
Genau, das hätte ich über unseren Kollegen Fred Warner auf jeden Fall auch noch berichtet. Der ist mir sehr positiv aufgefallen. Und das, was du gerade erzählt hast, Moritz, da hätte ich jetzt auch noch was dazu gesagt. Und man darf auch nicht vergessen, er hatte da gestern insgesamt 9 Tackles. Und wenn man sich jetzt mal seine Spielweise oder sein Spiel anguckt, das ist die eine Sache. Ich finde, es kristallisiert sich auch noch krasser als letzte Saison heraus, dass er auch die Verantwortung dann auf dem Platz gegenüber den anderen Spielern in der Defense übernimmt, was er natürlich jetzt in der Verletzungsmisere gerade auch in der Defense natürlich dann irgendwie auch tun muss. Aber die Rolle nimmt er auch sehr gut ein. Also das ist mir im Vorfeld des Spiels, aber auch auf dem Platz dann noch eingefallen.
Auf jeden Fall. Er ist ja schon seit erstens direkt in seinem ersten Start der Karriere gegen die Vikings 2018 als Drittrundenpick, weil der Ruben Foster gesperrt war, glaube ich, und noch verletzt, ich bin nicht ganz sicher. Hat ja auch direkt das Playcalling übernommen mit 21 Jahren, das ist schon echt krass. Und ich muss zugeben, ich habe in seinem ersten Jahr noch gesagt, oh, Fred Warner, ich mag den Typen echt. Er wird ein Starting Middle Linebacker für uns werden, weil wir doch dann auch in den White Nine gehen und es dann wirklich auf die Middle Linebacker ankommt, dass ich wirklich physisch sind und auch den Run spielen können. Aber hoch, er hat mich wirklich ins Bessere belehrt. Er gestern auch einmal, glaube ich, war es ein Outpass oder ein Screen, dann für ein Loss gestoppt, ist er rausgeflitzt, als wäre er sonst also irgendwie so von Tarantel gestochen worden. Aber ich bin immer wieder beeindruckt und ich glaube wirklich nach, dass es so ist, ein Top 5 Linebacker, mindestens.
Ja, definitiv. Also sehe ich auch so, hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ich hätte noch eine Frage an euch, die den anderen Linebacker betrifft, der bei uns startet. Und ich meine, unser Starting Weakside Linebacker dann auch jetzt, der ist auch wahrscheinlich ein bisschen längere Zeit. Und die Rede ist von Quan Alexander, dem wir ja eben das Geld bezahlen, was ja möglicherweise dann auch Fred Warner irgendwann zustehen sollte. Ich weiß jetzt gar nicht die Durchschnittszahlen von seinem Contract, aber wir haben ihm ja vor der letzten Saison, ich glaube 4 Jahre, 54 Millionen waren es, Vertrag gegeben. Und ja, das Thema bleibt weiterhin. Er hat immer noch in meinen Augen Tackling-Probleme. Gegen den Run sieht das manchmal auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also er spielt halt sehr instinktiv, ne? Und manchmal overpowert er dann auch, sodass er dann mal einen Tackle verfehlt oder sowas oder einen falschen Angle nimmt. Die PFF-Grade gestern von ihm mit 54,9 war jetzt auch nicht herausragend. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich bin da, ja, also für das Geld, was wir ihm zahlen, finde ich, ist es irgendwie doch ein bisschen zu wenig. Zumal wir ja eben mit Fred Warner eben diesen Ausnahme-Linebacker haben, der in meinen Augen eher diesen Vertrag rechtfertigt, als es Alexander tut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Auf jeden Fall. Also ich bin von Quan Alexander auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, den Vertrag haben wir ihm gegeben und gehofft, dass es so ein Linebacker von uns wird, wie es jetzt Fred Warner ist. Und ich glaube, er hat auch Fred Warner wirklich zu dem gemacht, was er heute ist. Aber ich sehe es auch definitiv ein. Ich hätte zwar das auch nicht gesagt, aber Trey Greenlaw hat ihn, glaube ich, den Platz abgelaufen als zweitbester Linebacker auf dem Feld. Und mit Aziz Al-Shaair, ich glaube, so spricht man ihn aus, haben wir eigentlich auch einen ganz guten Backup-Middle-Linebacker, beziehungsweise Will oder auch Sam-Linebacker, je nachdem, wie man es sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell Quan Alexander ja, so ein bisschen zum Trade stehen wird nach der Saison.
Also ich würde sogar noch eine Nummer weitergehen. Also ich bin schon teilweise auch ein bisschen enttäuscht darüber. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Klar hat er ja, glaube ich, letztes Jahr dann auch noch den Vertrag irgendwie ein bisschen umstrukturiert. Aber was das am Ende für den Cap Space oder für ihn persönlich bedeutet, da wird es wahrscheinlich dann relativ wenig Veränderungen gegeben haben. Aber ich finde, genau das, was ihr gesagt habt, für den Preis, den er kostet, den wir jedes Jahr für ihn hinblättern, sollte da, oder sagen wir es so, gibt es halt aktuell wahrscheinlich 2 Spieler, die auf der Position bei uns besser sind.
Ja, muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Also, ich weiß nicht, es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Es ist jetzt nicht so, als wenn Quan Alexander da permanent irgendwie Tackles verfehlt oder irgendwie, ja, absolute Scheiß-Performances abliefert. Ich weiß nicht, um es nochmal klarzustellen, es geht einfach darum, wenn du einem Linebacker, und da gibt es ja auch die Diskussion, sollte man Linebackern so viel Geld bezahlen, sollte man es nicht, wirklich so viel Geld bezahlt, dann sollte er eben auch, und das haben wir jetzt ja gerade nochmal klargestellt, einfach eben schon überdurchschnittlich gute Leistungen erbringen. Und ich meine, Alexander ist jetzt, glaube ich, 26, 27. Ohne Frage bringt er einfach eine gewisse Energy rein ins Team. Aber ich weiß nicht, so dieser letzte Schritt, der ihn dann dazu macht, was er eigentlich sein sollte, der fehlt mir bei ihm einfach so ein bisschen. Ich habe gerade nochmal geschaut, dadurch, dass man den Vertrag, du hast es angesprochen, David, restrukturiert hat, ist es eben so, dass man sich nicht mehr so ganz günstig von ihm lösen kann, sondern ihn wahrscheinlich behalten wird über dann das nächste Jahr noch hinaus. Das ist wirklich so eine Storyline, die man vielleicht im Auge behalten sollte, wenn sich die 49ers da entscheiden, irgendwie mit Dre Greenlaw zu gehen. Noch halten sie fest an Kwon Alexander und machen da auch wenig Anstalten, da irgendwie was dran zu ändern. Aber ich sag mal, wenn dann wirklich die Spiele kommen sollten, und ich hoffe nicht, dass er dann da irgendwie negativ auffällt und wir dann irgendwie Gründe haben, irgendwie ersetzen zu müssen, dann ist natürlich wirklich an der Zeit, dass er dann da auch aufblitzt mit Leistung. Ich weiß nicht, er wird vielleicht auch mal eine Interception ganz gut tun oder irgendwie ein flashy Play, weil aktuell ist er eben nicht mehr als, ja, sag ich mal, so ein Mitläufer in der Defense. Und das ist eben nicht das, was man sich von einem, ich glaube, es ist mit der teuerste Spieler in der Defense, was man sich davon erwartet. Aber wie gesagt, das muss man im Auge behalten. Sollte man jetzt nicht drüber ausflippen, aber wie gesagt, ist eben eine Sache, die ja doch interessant ist für die Zukunft. Ich weiß nicht, habt ihr noch was Richtung
genau
Defense, Team, was ihr ansprechen
genau
wolltet?
Zu dem Thema überbezahlte Defense-Spieler eventuell hätte ich noch D-Ford. Ist jetzt halt auch das zweite Spiel verpasst in Folge. Gegen Giants und gegen die Jets. Und das ist auch so ein Kandidat, der für mich echt auf der Wackelprobe steht. Es gibt ja zum Glück die Option, dass man auch Verträge beim Trade mit übergeben kann, wie wir es bei Brock Osweiler vor ein paar Jahren gesehen haben. Aber von Default bin ich fast sogar noch mehr enttäuscht als von Kwon Alexander, weil ohne Frage, wenn er wirklich gesund ist als Pass-Rusher, perfekt. Aber selbst wenn er gesund ist, ist er eigentlich nur Situational Pass-Rusher, ist ja gar kein Starting Defensive End. Gut, das wird sich jetzt vielleicht ändern wegen der Verletzung von Nick Bosa. Aber eben dafür 17 Millionen knapp pro Jahr zu zahlen, 5 Jahre, 85 Millionen, puh, ich weiß nicht. Und dann kommt jetzt aber wirklich noch dazu, dass er jetzt wirklich gefühlt mehr Spiele verpasst hat, als er gespielt hat. Und wenn er gespielt hat, dann war er halt auch ziemlich angeschlagen. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich glaube, dass er möglicherweise ein Kandidat ist, der entweder einen anderen Vertrag akzeptieren muss oder halt damit leben muss, dass er nicht mehr für uns spielt die nächsten Jahre, wenn wir irgendwie eine günstige Möglichkeit finden, rauszukommen. Sei es jetzt mit Trade oder was auch immer.
Verletzung ist natürlich immer die eine Sache so, ne? Dass man da häufig nicht so tief drin steckt und gerade auf der Position. Aber ich kann dich da schon verstehen. Aber ich denke, da sollten wir dann auch einfach jetzt abwarten, wenn er dann zurück ist. Und da sind wir vielleicht auch beim gleichen Thema wie bei Alexander. Das, was Warner gerade macht, dass er Verantwortung sowohl in Form seiner Leistung als auch auf dem Platz als Teamleader irgendwie übernimmt. So, das sind ja auch diese Typen, die man jetzt in dieser schwierigen Situation braucht. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Spiele angucken, also über das Eagles-Spiel müssen wir ja jetzt halt nicht sprechen, weil wir dafür ja auch noch eine Aufnahme in dieser Woche haben und dass es dafür auch noch eine Preview geben wird. Aber wenn wir das jetzt mal mittelfristig auf die nächsten Spiele gucken, wir spielen jetzt noch gegen die Eagles und gegen die Dolphins und dann geht es halt auch schon los mit den Rams, den Patriots, den Seahawks, den Giants, den Saints bis zur Bye Week so. Da werden jetzt halt die Weichen gestellt, wie die Saison weiter verläuft. Mit jeder Woche werden natürlich wieder Leute auch zurückgenesen. Jetzt mal abgesehen von unseren Langzeitverletzten, die für diese Saison aus ist. Aber genau in dieser Zeit, und deswegen waren diese beiden Spiele jetzt auch so extrem wichtig, dass man da mit einem positiven Vibe hervorgeht, dass sowohl die Offense als auch die Defense da doch abgeliefert hat. Mit natürlich den Schönheitskorrekturen, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich denke, die Situation, die wir gerade haben, ist das ja schon auch ein Stück weit Meckern auf hohem Niveau, weil diese Tiefe, die dieser Kader hat, das haben die jetzt in den letzten zwei Spielen absolut bewiesen, so wie wir das jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt haben. Und ich bin echt gespannt, wo wir denn in Woche 7, 8 stehen werden, wer dann wieder an Bord ist. Und dann sieht die Welt vielleicht auch schon ein bisschen besser aus, als wir sie jetzt vielleicht auch letzte Woche noch skizziert haben. Aber ein Selbstläufer ist es halt nicht. Also wenn wir uns nochmal angucken, was wir vielleicht auch vor der Saison gesagt haben, wie der Rekord ablaufen wird oder was wir uns denken. So, das ist ja alles komplett über den Haufen geworfen worden, aufgrund der Verletzungskiste, die wir jetzt haben. Und ich bin da einfach gespannt. Ich freue mich auch ein bisschen jetzt drauf. Also es hat mich jetzt doch beruhigt, die letzten beiden Spiele. Und ich denke auch viele, die diesen Podcast hören und viele, die dem NEG auch angehören, Und wie ist da eure Meinung dazu? Geht ihr jetzt mit ein bisschen entspannteren Gefühl rein? Also Lars, du warst ja auch jemand, der nach den Verletzungsmiseren bei dem Jet-Spielen sofort gesagt hat, okay, scheiße, die Saison ist irgendwie im Arsch. Ist natürlich aus der Emotion heraus passiert, aber da würde mich auch nochmal interessieren, wie jetzt deine Meinung dazu ist. Ob du jetzt beruhigter bist und wie deine Einschätzung für die kommenden Wochen ist.
Ja, also ja, Saison im Arsch. Also ich hatte wirklich das Gefühl, also ich dachte halt auch, dass die Verletzungen ein bisschen schwerer sind tatsächlich, auch von Garoppolo oder so. Das hat sich ja Gott sei Dank dann im Nachhinein herausgestellt, dass es nicht so ist. Deswegen habe ich das auch für mich selber recht schnell relativiert. Ich sehe es ähnlich wie du auf jeden Fall. Also es hat mich schon beruhigt. Muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nichts anderes erwartet habe in Hinsicht darauf, dass wenn man jetzt wirklich die Ambition hat, nochmal in den Super Bowl zu kommen, trotz der verletzten Misere, trotz des ja, Fehlstarts, sage ich mal, gegen die Cardinals, war ja doch ein eher schwächeres Spiel, muss ich sagen, habe ich eigentlich erwartet, dass man jetzt irgendwie eine Reaktion zeigt. Ich habe es mir gewünscht, dass es so aussieht wie jetzt gegen die Jets und gegen die Giants. Und es ist auch wirklich genau die richtige Reaktion gewesen. Ich hatte es jetzt am Anfang des Podcasts schon angesprochen, dieses selbstbewusste Auftreten, dieses ja, einfach dieses Dominante, das war einfach wirklich ja, das, was wir jetzt gebraucht haben. Und ich denke, man ist jetzt auf einem guten Weg. Ich habe immer gesagt, wenn wir mit 4-1, also jetzt noch einen Sieg gegen die Eagles und einen Sieg gegen die Dolphins, in das Division-Matchup gegen die Rams gehen, dann ist alles gut. Wir wissen noch nicht, wer bis dahin zurückkehrt, ob Garoppolo bis dahin fit ist, davon gehe ich mal aus. Sonst Kittel könnte zurückkehren, Sherman könnte zurück sein, Debo Samuel wird höchstwahrscheinlich zurück sein. Vielleicht ist auch Dee Ford bis dahin wieder fit. Und das wäre dann auf jeden Fall ein großer Boost, wenn man es wirklich diese Phase überstanden hat und kann einem auch nochmal ja, einen anderen Push verleihen, sage ich mal, als es vielleicht gewesen wäre, wenn man jetzt mit den Startern irgendwie da gewonnen hätte. Ich ziehe da auch auf jeden Fall das Positive raus und freue mich auch definitiv auf die nächsten Spiele, ja. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, Moritz, wenn du da
ich kann mich nur anschließen,
was, zu sagen hast, genau, dann würde ich an der Stelle auch sagen, sind wir jetzt eigentlich auch am Ende angekommen, war jetzt auch recht ausführlich, wie wir über das Spiel und auch über einzelne Personalien gesprochen haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, für unsere Hörer nochmal der Hinweis, wir versuchen jetzt oder werden es jetzt in Zukunft zur Hand haben, dass wir ja, zügig nach dem Spiel auf jeden Fall eine Review aufnehmen werden und die dementsprechend auch früh in der Woche hochladen werden. Und das soll jetzt die nächsten Wochen erstmal so laufen. Wie gesagt, folgt uns, unserem Podcast @49ersEmpireGER. Podcast kriegt ihr auf allen Plattformen eigentlich, die ihr so kennt. Ich weiß nicht, wenn da noch eine fehlt, könnt ihr uns gerne irgendwie kontaktieren. Dann würden wir uns da darum kümmern. Ansonsten bleibt mir nur übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen und mich bei meinen Gästen zu bedanken. Und ich überlasse euch das Wort und wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche und wie immer, Go Niners.
Macht's gut, liebe Grüße aus Braunschweig.
Grüße aus der Nähe von Würzburg. Ciao.
It's an empire, not a nation.